Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
Schönen guten Morgen. Wir sind wieder in der Audi Berlinale Lounge bei den internationalen Filmfestspielen Berlin. Und den Namen meines heutigen Gasts, den konnte man schon häufig im Abspann sehen bei der Berlinale nach Buch und Regie von Christian Petzold, Margarete von Trotter, Oskar Röhler, Valeska Griesebach kommt Ihr Name, die Filmeditorin Bettina Böhler. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, guten Morgen.
Von Christian Petzold hat sie fast alle Filme geschnitten, auch den neuen Undine, da werden wir noch drüber sprechen. Und jetzt habe ich schon dieses Unwort benutzt, nämlich geschnitten. Frau Böhler, warum mögen Sie das gar nicht?
Nein, das Wort geschnitten ist wirklich nicht das Problem, auch nicht das Wort Filmschnitt oder so, sondern das Wort Cutter oder Cutterin ist das, also diese Berufsbezeichnung, die eben hier im Nachkriegsdeutschland über Jahrzehnte halt für unseren Beruf galt. Das ist ein Anglizismus, der eben überhaupt nicht trifft, was wir eigentlich machen im Schneiderraum. Und von daher versuchen meine Kollegen und ich mit vereinten Kräften wirklich seit über 10 Jahren diesen Begriff zu ändern in Filmeditor und Filmeditorin. Das ist jetzt eben die offizielle Berufsbezeichnung.
In Frankreich sagt man Monteur. Montage klingt auch gut, denkt man bei uns eher an Blaumann wahrscheinlich.
Genau, das ist das Problem. Natürlich wären Monteur, Monteurin im Grunde das Adäquate, weil wir montieren eben, wir setzen etwas zusammen, wir zerteilen nicht nur. Und ja, aber da das eben in Deutschland sofort die Konnotation mit Heizungen hat, ist das schwierig. Ja.
Und Filmeditorin klingt auch, finde ich, irgendwie künstlerisch, elegant.
Ja, also elegant weiß ich nicht, aber vor allen Dingen, es ist eben wirklich, ich finde, es trifft auch das, was wir eben auch tun, wir montieren, aber wir geben eben auch heraus, nämlich den Film dann in seiner endgültigen Form.
Wir werden also über Bettina Böhlers Anteil und Einfluss auf berühmte Filme sprechen und über ihre erste eigene Regiearbeit, den Dokumentarfilm über Christoph Schlingensief, der auf dieser Berlinale zu sehen ist, hier im Panorama. Schlingensief in das Schweigen hineinschreien, so heißt der wirklich mitreißende Dokumentarfilm von Bettina Böhler, der hier im Panorama der Berlinale gezeigt wird. Am 2. April kommt er regulär ins Kino. Ein Porträt des Aktionskünstlers, Filmemachers, Theatermachers Christoph Schlingensief, vor 10 Jahren gestorben mit nur 49. Zum ersten Mal steht jetzt im Abspann Bettina Böhler nicht nur bei Montage als Filmeditorin, sondern eben auch Buch und Regie. Das heißt, Sie haben die Verantwortung dafür übernommen, wie Christoph Schlingensief künftig in Erinnerung bleiben sollte. Was ist Ihnen dabei besonders wichtig?
Ja, also Sie sagen völlig zu Recht, das ist natürlich eine Riesenverantwortung für mich gewesen und auch immer noch. Und ich habe das aber sehr gerne gemacht, als dieses Angebot an mich eben herangetragen wurde. Und ja, also ich möchte natürlich, dass er als der Künstler, der Ausnahmekünstler im Grunde, der er war, also eben über 30 Jahre im Grunde, möchte ich eben, dass man heute noch mal 10 Jahre nach seinem Tod eben auch allen Generationen, aber auch besonders den jüngeren Menschen einfach mal vermitteln, was das für ein Künstler war und wie er gearbeitet hat und auch wie sehr er in die Gesellschaft eben gewirkt hat, weil er eben immer mit großem Mut eben politische Debatten angestoßen hat und im Grunde immer über seine eigenen Grenzen auch gegangen ist dabei und sich halt dann dabei auch leider verbrannt hat im Grunde, ja.
Nazizeit, Nachkriegsdeutschland, die neue Rechte. Sie vermitteln mit diesem Film wirklich das Gefühl, das ist ein Künstler, der heute, gerade heute, fehlt.
Ja, das finde ich auch. Also das hat mich dann eben während der Arbeit an diesem Film auch immer wieder frappiert, wie aktuell seine Werke heutzutage sind. Seien es die Filme, schon 1986 hat er eben den Film Minuto Tal gedreht, wo es auch schon um die Auseinandersetzung eben mit dem Nationalsozialismus in einer deutschen Familie geht sozusagen. Und dann 92 Terror 2000. Und
den haben Sie geschnitten?
Ja, den habe ich montiert, ja. Aber dann auch natürlich die Theaterarbeiten und letztendlich durch sein gesamtes Werk zieht sich diese Auseinandersetzung mit dieser Geschichte, dieses Nachkriegsdeutschlands, erst das Geteilte, dann das Wiedervereinte Und natürlich hat er das immer in einer extrem, ja, auch überzogenen Art und Weise gemacht und hat aber damit im Grunde durch die Übertreibung eben immer genau wirklich auch den Punkt getroffen und halt den Finger in die Wunde gelegt, was natürlich ja ein Großteil des Publikums, wie auch heute immer noch so oft, nicht ertragen konnte.
Sie haben es mit der Montage dieses Dokumentarfilms auch ordentlich übertrieben. Sie haben angetrieben geschnitten, glaube ich, angetrieben montiert. Es ist eine Materialschlacht. Sie hatten unglaublich viel Material zur Verfügung. Was gehörte alles dazu und wie sind Sie da rangekommen?
Klar, es gab natürlich, er hat ja eben doch eine ganz sehr viel Filme gedreht, also ja schon als Achtjähriger eben seinen ersten Film und dann eben bis 2004, glaube ich, hat er nochmal in Afrika einen großen Film gedreht, der leider nie wirklich vollendet wurde. Aber diese ganzen Filme, aber auch eben ganz viel Material über ihn, Interviews mit ihm oder eben auch seine Theaterstücke, die auch zum großen Teil aufgezeichnet worden waren, hat der Produzent Frieder Schleich, der hat ja diese Firma Filmgalerie 451, gesammelt, also seit über 15 Jahre lang, würde ich sagen. Das heißt, es gab dieses Riesenarchiv und dann kam er auf mich zu und hat mich gefragt, sag mal, wir haben da dieses Material, wir wollen jetzt endlich mal einen definitiven Porträtfilm über Christoph haben und willst du das machen? Und zwei habe ich selber montiert von diesen Filmen und natürlich kannte ich auch zum Teil die anderen Filme. Ich hatte auch zum Teil natürlich die Theaterstücke in den 90ern gesehen, aber kannte natürlich bei weitem nicht alles und auch die politischen Aktionen. Da gibt es ja wahnsinnig viel Material und das habe ich halt alles gesichtet und kam dann ziemlich schnell darauf, dass halt der Fokus meines Films diese Auseinandersetzung mit Deutschland sein wird, weil es war klar, bei dieser Fülle von Material und bei dieser Vielfältigkeit, die Christoph Schlingensief eben gehabt hat in seinem Werk, war klar, ich muss das irgendwie eingrenzen, weil sonst wird der Film eben nicht 2 Stunden, sondern 5 Stunden.
Naja, Sie mussten daraus eine Erzählung machen.
Genau,
von der
eben.
Wiege
genau.
Bis zur Bahre, kann man ja wirklich sagen. Also wir sehen den kleinen Christoph, wie er da rumspringt mit seiner Super-8-Kamera und wir sehen am Schluss den Sterbenskranken. Und trotzdem, also Sie erzählen es ja nicht chronologisch.
Naja, bis zum gewissen Grad ist es schon chronologisch. Natürlich, ich fange mit der Gegenwart der Krankheit an, mit dieser quasi Selbstreflexion über sein Leben. Das ist schon richtig, das ist nicht chronologisch. Aber dann gehe ich im Grunde schon mehr oder weniger chronologisch vor, aber auch halt assoziativ, so wie Christoph eben auch oft gearbeitet hat. Assoziation war für ihn ein ganz starkes Element in seinem ganzen Werk und ja, also ich denke, es ist schon auch chronologisch, weil ich auch dann schnell gemerkt habe, wenn ich jetzt auch noch innerhalb dieses diversen Werkes, ja, unchronologisch vorgehe in der Erzählung, also dann ist der Zuschauer, glaube ich, wirklich überfordert. Gleichzeitig sieht man ja auch durch diese Chronologie des Lebens einfach, wie er sich immer weiterentwickelt hat, nicht? Also von Werk zu Werk. Das hat sich ja zum Teil eben immer aus sich selbst heraus wieder weiterentwickelt. Und gleichzeitig wollte ich eben auch, dass nur er zu Wort kommt, nicht? Also ich hätte natürlich
kein
auch
Kommentar.
Kein Kommentar, aber auch keine Interviews mit Wegbegleitern, nicht?
Dadurch kommt er einem natürlich auch besonders nah. Also genau. Ich konnte ehrlich gesagt mit seinem Werk nicht immer was anfangen, aber in diesem Film habe ich den verstanden, seine Herkunft, seine Wünsche, seine Ängste, seinen Schmerz, seine Wut und habe darüber auch das Werk jetzt wirklich einen anderen Zugang oder überhaupt vielleicht erst einen Zugang dazu bekommen. Das war sehr schön, aber dann habe ich gedacht, das ist ja auch heikel. Also ein Künstler, der Zeit seines Lebens verstören wollte, den erklären Sie uns jetzt. Ob er das gewollt hätte?
Klar kann man sagen, vielleicht hätte er nicht gewollt, dass man ihn so versteht. Das fände ich wahnsinnig schade, ehrlich gesagt, weil ich finde, er war so wichtig und auch gerade eben für die heutige Zeit wichtig, dass man eben dadurch auch vielleicht inspiriert wird, auch selber mal ein bisschen lauter zu werden und ein bisschen über die Grenzen zu gehen, ja, um eben vielleicht gesellschaftlich auch was zu bewegen. Da habe ich mir dann doch, wenn Sie so wollen, die fast Anmaßung eben herausgenommen, dass so ein bisschen zu sortieren und zu ordnen, dass man eben es versteht und es nachvollziehen kann, auch gerade seine Aussagen und auch ihn als Menschen, der ja auch einfach wahnsinnig berührend war als Mensch in der Begegnung.
Und lustig. Der Film ist wirklich auch sehr lustig, macht großen Spaß. Schlingen Sie in das Schweigen hineinschreien ab 2. April regulär im Kino. Ist die Montage eines Films die in der Öffentlichkeit meist unterschätzte Arbeit beim Film?
Das könnte man so sagen, ja. Also das, der Meinung sind auch meine Kollegen und ich im Grunde schon lange, ja. Aber das ist auch völlig nachvollziehbar, weil natürlich die Montage das Element in der Filmproduktion ist, die am wenigsten zu sehen ist, wenn man so will, oder eben auch zu sehen sein soll, ja. Aber trotzdem halt sehr wichtiges Element, weil natürlich durch die Montage dieser Film überhaupt erst zu atmen beginnt und zu leben beginnt. Weil das gedrehte Material, ich sage immer, jetzt gut, klingt vielleicht ein bisschen hart, aber finde ich, es ist tot. Es ist ja eigentlich totes Material. Ja? Da sind zwar die Schauspieler, die da drauf agieren, aber für sich genommen ergibt das eben nichts. Das heißt, erst durch diese Montage und die Verwebung dieses Materials zu der Geschichte, die der Film dann eben am Ende sein soll, entsteht halt ja das fertige Werk.
Was für mich wirklich neu war bei der Vorbereitung auf unser Gespräch zu erfahren, dass Sie den Rohschnitt, den ersten Rohschnitt komplett alleine machen. Also für Christian Petzold, Margarete von Trotta, Angela Schanelek, Valeska Griesebach, die geben Ihnen das Material in den Schneideraum und Sie machen den ersten Rohschnitt. Das ist ein unglaubliches Vertrauen.
Ja, das ist richtig. Das ist ein unglaubliches Vertrauen. Das finde ich auch sehr toll. Also ich freue mich immer darüber, wenn Regisseurinnen und Regisseure dazu bereit sind, eben das mit mir auf diese Art und Weise zu arbeiten.
Ist das Ihre Bedingung?
Ja, im Grunde ja, inzwischen. Weil das einfach für mich ganz wichtig ist, mich erst einmal eben alleine mit diesem Material auseinanderzusetzen und für mich das eben zu erspüren, wie wird daraus die Geschichte und wie wird daraus der Film? Und es ist ja nicht so, dass ich da irgendwas einfach dann aneinander setze, ohne Sinn und Verstand, was jetzt nichts mit dieser Geschichte oder mit diesen Schauspielern oder auch der Intention des Regisseurs oder der Regie zu tun hat, sondern natürlich sieht man ja auch schon in dem Material, was es für eine Geschichte mal werden soll. Ja? Und ich sage dann immer, dass im Grunde das Material spricht zu mir. Das klingt ein bisschen esoterisch vielleicht, aber weil ja auch jeder Film eben in einem unterschiedlichen Stil schon inszeniert und gedreht wird, sehe ich ja dann eben auch anhand des Materials, in welcher Art und Weise es montiert werden sollte.
Und heißt Rohschnitt, wenn ich es richtig verstehe, heißt das nicht, Sie schneiden erstmal das ganze Material ohne die Klappen einfach aneinander, sondern Sie machen da schon künstlerische Arbeit?
Ja, also ich gehe von Anfang an schon im ersten Rohschnitt an jede Szene so ran, dass die Szene eben einen Anfang hat, ein Ende und einen Aufbau und einfach einen Höhepunkt und die Dynamik und die Spannung in sich hat, die es eben später oft mal haben soll.
Ja. Sie sind ja die erste Zuschauerin.
Genau, genau. Darum ist es auch zum Beispiel für mich ganz wichtig, dass ich nie beim Drehen dabei bin. Das interessiert mich überhaupt nicht, weil ich möchte gar nicht wissen, was da alles für Komplikationen waren oder wie die Stimmung war oder so, sondern ich will einfach nur dieses
Ergebnis
sehen und mich darauf einlassen und eben empathisch da reinfühlen, welcher Moment ist jetzt gerade in der Szene für den Film der richtige.
Und Sie fangen damit schon an, wenn der Film noch gar nicht fertig gedreht ist. Wie kann das sein? Sie fangen an, einen Film zu schneiden, von dem Sie noch gar nicht wissen, wie der endet.
Genau, ja, das ist ja auch das Spannende, ich liebe das, ja, weil das natürlich, ich meine, ein Film oder sagen wir mal 90% der Drehbücher bestehen ja aus verschiedenen Szenen, ja, also das ist ja nicht, es hat ja eine innere Dramaturgie und so und selbst wenn diese Szenen natürlich beim Drehen nicht chronologisch gedreht werden, schneide ich dann diese Szenen schon in sich, wie sie eben gedreht wurden und dann habe ich immer so ein Stück Schwarz dann dazwischen, wenn die Szene noch fehlt. Und so baue ich dann aber diese Sequenz mir zusammen und irgendwann ist gar kein Schwarz mehr dazwischen. Dann sind die Szenen komplett und dann gucke ich mir das an und gucke, wie wirkt denn jetzt mal die erste Fassung?
Nun könnte man ja denken, wenn man so einen Berg von Rohmaterial da hat, es gäbe tausend und eine Möglichkeit, daraus einen Film zu montieren.
Ja, da bin ich auch immer so ein bisschen anderer Meinung, weil ich finde eben, ja, es gibt im Grunde nur eine Möglichkeit, wie man es montieren sollte und das ist dann der endgültige Film, so wie er aussehen soll. Klar, das ist völlig richtig. Theoretisch kann man da 20 verschiedene Fassungen draus machen, aber die 19 anderen Fassungen sind dann eben nicht der Film, der es sein soll.
Irgendwann kommen die Regisseurinnen, die Regisseure dazu in den Schneideraum. Passiert das, dass die dann auch mal sagen, nee, also das habe ich mir jetzt hier komplett anders vorgestellt?
Ja, also ich meine, es ist natürlich schon so, dass wir, also gut, zum großen Teil arbeite ich natürlich oft mit den Regisseurinnen oder Regisseuren nicht zum ersten Mal. Also wir haben jetzt über Jahrzehnte unter Umständen eben schon so eine Arbeitsvergangenheit und auch während des Drehs schicke ich auch dann schon mal was raus oder dann sehen die schon mal ein paar Szenen eben und dann reden wir auch darüber. Nee, also das habe ich eigentlich jetzt so gut wie nie erlebt, dass da jemand dann kommt und irgendwie in Ohnmacht fällt. Was ich kenne oder was ja auch ein typischer Zustand natürlich eines kreativen Prozesses ist, dass natürlich, ja, man ist dann erstmal immer enttäuscht als Regisseur oder Regisseurin, wenn man dann alles so zusammensieht. Ja, dann, das ist sozusagen so ein bisschen die Rohschnittdepression, ja. Weil man dann denkt, oh Gott, ja, ach, so sieht es jetzt aus. Aha, und jetzt kann ich nichts mehr ändern. Und jetzt kann man nur noch in der Montage das Beste rausholen, ja. Aber nein, wie gesagt, das ist eben ein ganz normaler Zustand, der ja auch, finde ich, richtig ist, weil ich meine, ein Künstler, der nicht zweifelt an seinem Werk, denke ich, da stimmt dann irgendwas nicht. Ja, und dann fängt dieser Prozess an, fangen wir eben gemeinsam im Dialog an, weiterzuarbeiten an dieser Fassung und dann wird es immer mehr verdichtet, verfeinert und so weiter. Ja.
Sie haben eben diese Arbeitsbeziehungen, diese gewachsenen Arbeitsbeziehungen angesprochen. Dazu gehören auch die Filme Ihrer Lebensgefährtin, Angelina Macarone, die war auch schon hier bei uns im Gespräch vor 2,5 Jahren. Wovon hängt das denn ab, ob Sie ein Angebot annehmen oder auch nicht?
Also das sind ja verschiedene Faktoren. Also erstmal, wenn ich ein Angebot kriege, dann bekomme ich eben entweder ein Exposé oder halt auch schon das fertige Drehbuch, je nachdem, in welcher Phase die Produktion gerade ist. Und dann lese ich das und dann gucke ich, ob diese Geschichte mich anspricht, ob ich was damit anfangen kann, ob die Art und Weise, wie es geschrieben ist, mich anspricht oder überhaupt der Inhalt, was da erzählt wird. Und mich interessieren eben nun mal meistens Drehbücher oder eben Geschichten, die auch irgendwo immer ein gesellschaftspolitisches, relevantes Thema behandeln. Und darum ist es ja schon dann auch relativ eingegrenzt unter Umständen in Deutschland. Aber dann ist natürlich der zweite, auch wichtige Faktor, ist natürlich, ich muss diesen Menschen, mit dem ich dann da Wochen oder auch Monate im Schneideraum sitzen werde, auch irgendwo mögen, nicht? Also man muss einfach einen Draht zueinander haben. Und das gilt natürlich umgekehrt genauso, nicht? Also, weil das ist einfach dann ja eine sehr intime Arbeit. Man sitzt dann da über Monate, jeden Tag 8 Stunden unter Umständen in einem Raum und da muss man ja irgendwie, ja.
Halt dann erzählen auch Sie uns gleich noch, wie es mit Christian Petzold zuletzt im Schneideraum war, mit Undine. Die innere Sicherheit, Gespenster, Jericho, Barbara, Transit und jetzt Undine. Ohne die Filmeditorin Bettina Böhler wären die Filme von Christian Petzold nicht die, die sie sind. Was ist das Besondere dieser Arbeitsbeziehung? Wie war es zuletzt mit Petzold im Schneideraum?
Ja, das Besondere dieser Arbeitsbeziehung ist natürlich, dass es im Grunde die längste ist, also die in dieser, also und so kontinuierlich. Ja, also wir haben ja den ersten Film vor 25 Jahren zusammen gemacht. Das war eben Cuba Libre, ja, 1995. Und ja, und ich kannte ihn aber schon vorher. Ich hatte ihn an der DFFB kennengelernt. Da war er noch Student und ich habe da unterrichtet, also, obwohl wir ein Jahrgang sind, ja, aber jedenfalls, ja, und wir haben uns sofort auch sehr gut verstanden und das war einfach, ja, von Anfang an eine tolle Zusammenarbeit und irgendwie, ich glaube, er hat es auch schon mal irgendwann in einem Interview gesagt, darum kann ich es auch, glaube ich, ruhig sagen, wir haben einfach gegenseitig voneinander gelernt, auch in diesen 25 Jahren, ja, und jetzt, wie es war, war es bei Undine, speziell, es war eigentlich wie immer, also
es floss.
Wir lachen auch sehr viel und wir reden, oft reden wir erstmal eine Stunde, bevor wir dann irgendwie auch dann wieder ans Werk gehen und so. Also klar, weil man sich so lange kennt, dann ja, hat man einfach sich auch immer wieder viel zu sagen. Ja.
Seine Filme haben ja eine bestimmte Spannung, einen bestimmten Fluss, ein Geheimnis, einen Sog. Zumal Undine jetzt auch noch wirklich viel im Wasser, mit Wasser spielt. Können Sie beschreiben, wie Sie so einen Sog durch Montage erzeugen?
Ja, also eben gerade diese Unterwasseraufnahmen, die waren natürlich jetzt sehr, was sehr Spezielles, auch für Christian, der zum ersten Mal eben auch sowas, ja, VFX-mäßiges, also weil das ist ja, sind ja alles im Studio gedreht und dann wurde das natürlich nachträglich auch noch bearbeitet und so.
Was ist VFX?
VFX, also Visual Effects, also eben okay. Die Bildbearbeitung, also noch digitale Bildbearbeitung nachträglich sozusagen. Und also Montage ist für mich eben auch irgendwo was Physisches. Ja, ich lasse mich halt auf diese Bilder ein und auf diese, gerade diese Unterwasser, diese Tauchsituationen haben ja auch was extrem Physisches. Ja, also weil da ist jemand unter Wasser und atmet quasi nur, kann künstlich eben durch diese Sauerstoffflasche.
Mit schwerem Gerät, Paula Bär und Franz Rogowski.
Genau, ja.
Große Tauchermasken, es blubbert ständig vor den Gesichtern.
Eben, also und da ist ja das Atmen im Grunde eben schon inhaltlich eben in der Szene drin, ja. Und dann gebe ich natürlich diesem Atmen dieser Menschen, dieser Figuren, durch den atmenden Schnitt oder durch eben diese atmende Montage auch nochmal zusätzlich was Physisches im Grunde, das oder eben auch was Verdichtendes.
Ja. Ist interessant, Sie atmen, den Eindruck habe ich häufiger, mit den Schauspielern mit.
Genau, das meine ich eben auch mit Physis. Weil einfach der Rhythmus, ich weiß nicht, wenn man selber im Kino sitzt, ich weiß nicht, ob Ihnen das schon mal Sie das erfahren haben, es ist ja oft eine unbewusste Wahrnehmung, aber es ist ja so, dass wenn man eben im Kino sitzt und eben diese Bilder sieht und diesen Fluss dieser Bilder, dann hat man ja auch einen eigenen Atem, man atmet ja auch ständig, zwar unbewusst, ja, aber und im Grunde, wenn da irgendwas eben unrhythmisch ist in diesem Bilderfluss, den man da sieht, dann kommt unwillkürlich automatisch der eigene Atem irgendwo durcheinander. Mhm. Ja, also ich weiß, also können Sie vielleicht mal drauf achten, mhm. Aber das habe ich also bei mir jedenfalls schon beobachtet.
Ja. Dann gibt es ja Situationen, wo ein Film plötzlich so ein Schockelement hat. Bei Undine ist das Zerbersten eines riesigen Aquariums, das in einem Lokal in einer Gaststätte steht. Also dieses Aquarium platzt auseinander. Worauf kommt es da an bei der Montage, um jetzt so ein Knaller zu setzen?
Sind ja, wenn man so will, sogenannte Action-Szenen, ja, oder wo eben plötzlich was explodiert oder wo ja halt was Extremes passiert im Bild. Solche Szenen, da ist natürlich auch der Rhythmus ganz wichtig, ja, und also wenn man so will, die Ruhe vor dem Sturm, nicht, oder eben vor dem Knall, ja. Und das heißt, das wird natürlich auch durch die Montage dann eben unterstützt, indem man eben einen ganz bestimmten Rhythmus aufbaut, der eben auch manchmal synkopisch ist. Also das ist auch immer, finde ich, so ein Lieblingswort für mich, für einen Rhythmus, weil synkopisch ist ja eben nicht der gleichmäßige Rhythmus, sondern immer dann auch ein bisschen was Versetztes, ja. Und gerade auch bei solchen Action-Szenen oder wo eben so es auf einen Punkt hingeht, also finde ich dieses Synkopische auch sehr interessant, weil eben dann plötzlich dieser Knall ist und man dann wirklich auch eben erschrickt, ja, also im Kino, so, oder sollte man zumindest,
ja. Nun kriegen Sie ja ganz unterschiedliche Mengen von Material geliefert. Also Valeska Griesebach zum Beispiel hat Western mit Laiendarstellern gespielt. Das heißt, die Einstellung unendlich oft wiederholt. Da hatten Sie sehr, sehr viel Material. Anne Ratte-Poll, die Schauspielerin aus Undine, hat uns gestern hier erzählt, dass Christian Petzold oft nur eine einzige Einstellung dreht. Macht das Ihre Arbeit leichter oder kriegen Sie damit dann auch manchmal ein Problem?
Ja, also das ist halt der Punkt. Ich bin auch der Meinung, es ist nicht immer leichter, einen Film zu montieren, je mehr Material man hat, sondern im Grunde ist natürlich das auch gerade die Einschränkung ist natürlich oft eine sehr komplexe Aufgabe. Ja gut, man hat zwar nicht die große Aufgabe, jetzt auszuwählen unter nicht nur ein oder zwei Takes, sondern eben unter 20 oder 30, was halt auch heutzutage unter Umständen üblich ist. Und trotzdem, es ist einfach so, weil ich ja eben noch aus dieser analogen Zeit des Filmschnitts komme. Also ich habe im Grunde 20 Jahre eben wirklich mit Film gearbeitet und 20 Jahre halt nur noch mit eben digitalen, also mit Computer quasi. Und früher war das eben so, dass im Grunde die Editoren auch diese ganze Tonbearbeitung und die Vertonung sozusagen selber gemacht haben, weil es diese Aufteilung in Bildschnitt und Tonschnitt gar nicht gab. Und gerade dieser Tonschnitt, den fand ich auch immer natürlich fast mindestens genauso wichtig wie den Bildschnitt, weil eben Bild ohne Ton auch nicht wirklich existiert. Und gerade auch der Rhythmus und die unbewusste Wahrnehmung eines Films hat natürlich auch sehr viel mit der Tonebene zu tun. Und das heißt aber auch jetzt eben in der digitalen Zeit arbeite ich so, dass ich eben auch immer schon bei dem Rohschnitt, also auch bei dem ersten Bildschnitt natürlich den Ton mitdenke und mitbearbeite und auch schon Geräusche anlege und Atmosphären.
Von Anfang an, ja. Die Rhythmus- und Taktgeberin Bettina Böhler spielt übrigens selbst auch Schlagzeug. Die Filmeditorin Bettina Böhler hat uns schon einiges über ihre Berlinale Filme erzählt in diesem Jahr. Die Dokumentation über Christoph Schlingensief zum Beispiel. Schlingensiefs Vater, jetzt wäre ich ein bisschen biografisch, war Apotheker, ihre Mutter auch.
Ja, das ist ein witziger Zufall. Also Christophs Vater hatte ja die eigene Apotheke in Oberhausen. Meine Mutter hatte zwar Apothekerin gelernt, hat aber dann, wie das eben so üblich war, natürlich Kinder bekommen und dann hat natürlich der Mann gearbeitet. Mein Vater war Physiker und sie hat es eben dann nicht mehr ausgeübt. Aber mein Vater ist sehr früh gestorben, schon 1970, und dann musste sie halt ja die drei Kinder ernähren und hat dann eben als Apothekerin wieder gearbeitet, eben dann eben über Jahrzehnte. Insofern war sie ja dann auch Apothekerin. Also das finde ich auch irgendwie eine witzige Koinzidenz. Ja.
Sie sind in Freiburg geboren, aber in West-Berlin überwiegend aufgewachsen. Was war das für eine Kindheit, für eine Jugend?
Dieses Berlin der 70er Jahre, ja, das war natürlich auch spannend. Also ich meine, ich habe es geliebt. Ehrlich gesagt, ich habe sehr gerne in West-Berlin gelebt. Mich hat auch die Mauer nicht gestört. Aber ja, das war natürlich eine irre Zeit, auch mit der RAF und so. Ich meine, da war ich 17 und natürlich war das auch dann Thema in der Schule. Und dann hatten wir einen Lehrer, der hatte Berufsverbot und so. Und das war natürlich auch, also das heißt, wir sind natürlich auch eben in so einer Welt aufgewachsen, die natürlich ständig auch politisiert war und wo es ständig Diskussionen gab.
Wer hat Ihnen die Filmwelt nahegebracht? Also wie ist diese Idee entstanden, ich könnte ja irgendwas mit Filmen machen?
Es war so, also eben von meiner Familie her im Grunde gar nicht. Also da hatte keiner was mit Film oder auch mit sonst wie mit Kunst zu tun. Ich bin aber immer schon sehr gerne ins Kino gegangen. Also auch meine Eltern gingen gerne ins Kino. Also das schon, ja. Also das, ich bin da schon auch mit aufgewachsen. Und ja, und dann hat mich aber das Kino einfach von Anfang an, also halt schon als Teenager, so fasziniert als Raum, also eben auch in den man geht, wo man plötzlich eben Geschichten aus einer Welt sieht, die man halt nicht kennt, in der man nicht lebt. Und dann taucht man da 2 Stunden ein und kommt raus und sieht wieder diese graue Stadt und denkt, ach so, jetzt bin ich ja wieder hier. Aber ich war gerade eben mit meinem Gedanken und mit meiner Seele irgendwo in New York oder so. Und das fand ich total einfach faszinierend.
Ja, als hätten Sie Schauspielerin werden können oder Regisseurin oder Drehbuchschreiberin, alles Mögliche. Wie kam das dann aber in die Spur, in die Filmspur der Editorin?
Ja, natürlich überlegt man dann, was will man machen. Aber ehrlich gesagt, ich war jetzt schon noch nie von der Mentalität her jemand, die unbedingt auf der Bühne stehen musste oder sich eben ja zeigen musste oder wollte. Das heißt, Schauspiel kam nicht wirklich in Frage. Dann ja, habe ich überlegt, Regie oder auch Kamera. Aber das gerade Kamera zum Beispiel war zu der Zeit, Ende der 70er Jahre, das war also so noch also ein heftiger Männerberuf, also war irgendwie gar nicht dran zu denken.
Ja, der Schneideraum war ein klassischer Frauenberuf.
Genau, der Schneid war damals
eben. Hätte ich jetzt Rebellion erwartet.
Ja, aber interessanterweise war das eben ein Frauenberuf. Und gleichzeitig hat mich aber eben auch diese Montage speziell eben fasziniert. Ich hatte einen ganz tollen Kunstlehrer, muss ich dazu sagen, wie das ja manchmal so ist. Dann hat man doch Glück mit Lehrern und der hat uns irgendwie in der 10. Klasse oder so dauernd russische Stummfilme so im Unterricht gezeigt.
Eisenstein,
Panzerkreuzer Potjomkin haben wir irgendwie 5-mal in der Schule gesehen oder so. Ja, das fand ich einfach natürlich total spannend. Und gerade diese Montage hat mich von Anfang an fasziniert. Weil ja, vielleicht habe ich irgendwo natürlich auch einen Hang zur Manipulation. Das muss man schon haben, ja.
Ah ja.
Und aber natürlich eben, was ich immer sage, klar, man hat, also was ja auch Christoph eben im Film sagt, wenn ich schneide, habe ich Macht, dann spule ich vor, dann spule ich zurück. Aber klar, man hat Macht, aber mit dieser Macht sollte man eben auch moralisch umgehen. Und das versuche ich in meiner Arbeit, ja.
Wir haben jetzt schon viel über die Technik gehört, über die Kunst, über das Zusammenspiel, dass Sie Ton und Bild alles gleichzeitig schneiden, dass Sie sehr unterschiedliche Produktionsbedingungen haben, je nachdem, wie viel Sie da mitbekommen. Nun wissen wir aus dem Filmgeschäft, dass sich die Drehtage extrem verkürzt haben. Haben diese Produktionsbedingungen denn auch Einfluss generell auf Ihr Arbeiten, also dass das alles schneller gehen muss?
Ja, also ich weiß, das ist ein Riesenproblem natürlich, also heutzutage in der Filmherstellung, wenn man so will, weil es eben viel, viel mehr Material gedreht werden kann, weil es viel kostengünstiger ist und so weiter, wird es auch getan. Nur die Schnittzeiten, die man hat, die bleiben im Grunde die gleichen. Und das ist natürlich für, also auch für meine Kollegen und mich natürlich ein Riesenproblem im Grunde, ja. Also normales Fernsehspiel halt, wo man früher vielleicht irgendwie 30 Stunden Material für hatte, weil auch heute oft üblich ist, eben nicht nur mit einer Kamera zu drehen, sondern mit zwei oder unter Umständen sogar mit drei Kameras. Das heißt, dann hat man ja automatisch für den Film 2 oder 3-mal so viel Material. Dann hat man 60 oder 80 Stunden für 90 Minuten. Man soll es aber in derselben Zeit montieren, die man vorher auch hatte. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Und ich finde es so ein bisschen schade, eben natürlich auch diese Flut an Material, die heute oft gedreht wird, die hat ehrlich gesagt für mich auch manchmal so ein bisschen eine Beliebigkeit. Ja? Also das liegt natürlich auch so klar an der Art und Weise, wie ein Regisseur oder Regisseurin die Sachen vorbereitet oder auch klar, in welchem Stil sie inszenieren. Aber manchmal denke ich auch, ja, vielleicht wäre es auch ein bisschen mutiger oder auch sinnvoller, ein bisschen weniger zu drehen und auch den, ja, einfach ein bisschen mehr auch zu vertrauen in dem,
sagen
in
Sie
das, was man da dann eben doch schon auch im Kasten hat sozusagen.
Sagen Sie das?
Ich, ja, manchmal sage ich schon, aber so viel Einfluss habe ich dann halt auch nicht.
Gerade war noch mal im Fernsehen dieser wirklich sehr starke Kinofilm über die ermordete Hatun Sürücü zu sehen. Nur eine Frau von Cheri Hormann, auch montiert von Bettina Böhler. Welches Projekt liegt als nächstes auf Ihrem Schneidetisch?
Als nächstes werde ich einen Film, der heißt Le Prince, ein Erstlingsfilm von Lisa Bierwirth. Und ja, da freue ich mich jetzt sehr drauf, weil das ist wirklich ein ganz tolles Drehbuch, eine sehr starke Geschichte. Es geht um eine Frau Mitte, Ende 40 in Frankfurt, die eben eine Liebesgeschichte mit einem kongolesischen Migranten erfährt, der eben in Frankfurt gestrandet ist sozusagen. Und ja, also es geht im Grunde darum, um die Möglichkeit oder auch Unmöglichkeit dieser Liebe und eben in der heutigen Gesellschaft und so weiter. Und das,
wenn das jetzt ein Debütfilm ist, wie läuft das dann? Dann sagen Sie, ich zeige dir jetzt mal, wie man das macht, hier so einen Film editieren?
Nein, also Lisa Bierwirth hat ja schon auch Kurzfilme, also hat an der DFFB auch studiert, hat schon auch ein paar Filme gemacht, aber es ist jetzt eben ihr erster großer Kinofilm eben nach der DFFB sozusagen, insofern Debütfilm. Aber ja, nein, ich meine, ja, natürlich ist das auch dann nochmal wieder was anderes, klar, mit Menschen zu arbeiten, die jetzt noch nicht so viel Erfahrung haben, aber wenn mich die Geschichte interessiert und auch wenn ich den Menschen mag und ich mag sie sehr, ja, dann finde ich das einfach auch eine tolle Aufgabe und freue mich sehr drauf, da eben jetzt so einem Erstlingswerk auf die Leinwand zu verhelfen.
Bettina Böhler mit Schlingensief und Undine, 2 Filme von ihr auf dieser Berlinale. Beide kommen in den nächsten Wochen regulär ins Kino. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch hier bei uns in Deutschland.
Vielen Dank, sehr gerne. Danke.